Enttäuschung bei der FED, Krypto im Rückzug, Gold und Silber mit schwierigen Formationen und alle anderen Währungen außer dem US-Dollar sind im Rückzug. Das ist die Lage an den Märkten, wo wir weiter hingehen könnten. Das werden wir jetzt besprechen und damit herzlich willkommen bei Fast and Forward. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge bei Fast and Forex. Heute am 20. November 2025. Ich nehme das Video auch hier tatsächlich bei mir in Jakarta in Indonesien direkt am Morgen auf, sodass wir ganz top aktuell mal wieder sind. Ja, das ist ja nicht immer der Fall zugegebenermaßen, aber heute eben dann schon. Ja, was ist los bei mir? Ich schaffe es ja kaum Fotos zu machen, weil ich viel arbeite. Ich sitze an einem neuen Projekt, da geht es darum, die ganzen Experten, die ich kenne und noch viel mehr zu vernetzen und das ganze Level an Ausbildung weltweit anzuheben, also wenn es ums Trading geht. Ein spannendes Projekt, ich bin gespannt, wo mich das hinführt und was das letzten Endes auch für die Branche dann nachher bedeutet. Ich bin da sehr zuversichtlich und ich glaube, es ist auch notwendig. Das ist eine, das andere. Am Sonntag war ich auf einer Veranstaltung bei meinem Freund Gümmer, der Astronaci in Indonesien. Und als er in Frankfurt auf der IFLA-Konferenz war, sagte er, hey, guck mal, ich bin in Jakarta, lass uns mal was machen, irgendwie so ein Seminar am Abend, was Kleines. Tja, gesagt, getan, was macht er am Sonntag? So eine Mini-Konferenz auf die Beine gestellt mit 400 Teilnehmern. Und das ist natürlich schon mal ganz spannend, also immer Vorsicht, was sie so sagen und mit wem sie reden. Es könnte mehr kommen, als sie erwarten, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und es ist auch spannend für mich zu sehen, wie auch so ein bisschen die Demografie anders ist in Südostasien, als ich das zum Beispiel aus Europa kenne oder auch Amerika. Also ich sehe hier dann doch viele, viele jüngere Leute. Jünger bedeutet deutlich unter 40. Und das ist schon mal ganz spannend. Das zeigt mir eben einfach, dass viele junge Menschen eben auch Trading als Alternative sehen zu einem wie auch immer gearteten Job oder Beruf. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man sich mit Trading seriös auseinandersetzt, dann kann man damit eben auch was machen. Ja, so ist es ja nicht. Man muss ja nicht nur über Investing reden, auch in Ordnung, aber da ist eben noch mehr drin in der Branche und in der gesamten Szene. Und wenn man da so seinen Weg frühzeitig findet, kann das schon ganz sinnvoll sein. Also das mal so aus meiner Perspektive. Lass uns mal direkt in die Zahlen reingehen. Was gab es in den letzten Tagen? Was wartet noch auf uns in den nächsten Tagen, diese Woche und auch in der kommenden Woche? Das Positive zuallererst, der Government Shutdown ist ja nun, zumindest habe ich das so verfolgt, vorbei. Ob jetzt wieder alles irgendwie easy going ist, das sei mal dahingestellt. Fakt aber ist, wir bekommen einfach ein paar mehr Zahlen angeboten und da sehen Sie schon, was heute auf uns wartet. An einem Donnerstag die Non-Farm Payrolls für den September. Ja, es muss eben alles Schlag auf Schlag gehen. Jetzt wird rausgehauen. Das heißt, jetzt könnte natürlich auf der einen Seite das ganze Thema mehr in die Volatilität reingehen, denn Sie wissen, die Arbeitslosenzahlen, Beschäftigungszahlen sind natürlich wichtig für die Bemessung und Bewertung der Gesundheit der Wirtschaft. So, da beißt die Maus keinen Faden ab und jetzt kommt's geballt und jetzt muss der Markt natürlich das alles erstmal wieder einpreisen. Momentan ist man ja eher so, dass man sagt, okay, die Fed wird höchstwahrscheinlich die Zinssenkung aussetzen und dementsprechend ja muss man das natürlich erstmal wieder neu adjustieren. Der Dollar befindet sich momentan so ein Stück weit jedenfalls in der Aufwärtsbewegung, alles andere dann entsprechend wiederum schwächer. So sieht die ganze Geschichte aus und deshalb sind die Zahlen natürlich so wichtig, damit hier der Markt das ein bisschen adjustieren und einstellen kann. Das bedeutet natürlich auch auf der anderen Seite ja entsprechende Volatilität voraus mit der einen oder anderen Überraschung. Dementsprechend kann ich jetzt schon mal sagen, Vorsicht hier vor überzogenen Intraday-Positionen oder auch der Idee, keine Stops zu nutzen. Das muss ja wohl angemessen sein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Weder zu eng noch zu super weit, sondern ja, da muss man wirklich Augenmaß behalten und bei der Positionsgröße wäre ich jedenfalls jetzt auch etwas vorsichtiger. Das mal so an der Stelle, falls Sie sich da mal fragen, wie man mit so einer Situation umgeht. Also, was gab es bislang? Wir haben aus den USA die Ersterträge auf die Arbeitslosenhilfe. Die war deutlich, und zwar um 232.000 waren angedeutet oder war die Prognose, 219.000 waren es im Vormonat und jetzt sind 232.000 geworden. Heißt, wir sehen eine Steigerung bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Das wirft schon mal ein schwieriges Bild drauf. Dann kommen heute eben rein nochmal die Erstanträge, dann die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Non-Farm-Payrolls und die Arbeitslosenquote. Also ein ganzer Reigen an Zahlen an der Stelle. Und gestern gab es das Sitzungsprotokoll der FED, wo man dann eben auch lesen und ja lesen konnte, dass im Endeffekt die FED sehr verhalten ist momentan, wenn es darum geht, Zinssenkung zu machen für den Dezember. Und wir sehen es im Dollar, der dementsprechend halt auch stärker wird. Dann die Verbraucherpreise aus der Eurozone, erwartungsgemäß 2,1%. Damit sind wir mehr oder weniger am Inflationsziel der EZB. Und dann sehen wir am Freitag nochmal die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und den USA mit den bekannten Wachstumsschwellen 50 Punkte. Und Frau Lagarde meldet sich zu Wort am Freitag und am Samstag. Das kann man sich natürlich dann auch mal anschauen, wenn man möchte. Dann am Montag geht's in den IFO-Geschäftsklima-Index für Deutschland. Da darf man gespannt hinschauen, wie der sich entwickelt. Sie wissen, und das sage ich jetzt ja nicht zum ersten Mal, ich bin ja etwas betrübt über die eingetrübten Aussichten aktuell und auch das, was ich so verfolge. Mal schauen, ob das die anderen auch so sehen. Ist auf jeden Fall spannend zu sehen, ja, wo die deutsche Wirtschaft sich dann dementsprechend so langsam hinbewegt. Dann das BIP aus Deutschland am Dienstag. Da war vorher nichts. Erwartungshaltung ist jetzt hier noch nicht angedeutet, aber ich prognostiziere mal aus meiner Sicht, da wird auch jetzt nichts sein. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig fürs Quartal, aber auch auf das Jahr dann gesehen. Dementsprechend, ja, also Year to Year 0,3, dann zuletzt, ja, schwierig. Also, und ja, was soll ich dazu noch sagen? Dann aus den USA, eigentlich für den Dienstag, den Mittwoch, gibt es im Endeffekt den Zahlenreigen. Wir haben die Erzeugerpreise, wir haben die Einzelhandelsumsätze mehrfach. Und das Verbrauchervertrauen zusammen mit dem Bruttoinlandsprodukt, das wiederum kann besonders spannend werden. Da darf man sich das BIP anschauen, da darf man sich anschauen, was wir jetzt in der laufenden Woche sehen, also heute ganz konkret, die ganzen Arbeitsdaten, Arbeitszahlendaten. Das ist natürlich wichtig, das zusammenzuführen, zu sehen, okay, wo stehen wir. Und dann könnte sich vielleicht ein klareres Bild nochmal geben über die Zinsentscheidung dann im Dezember. Ja, und am Freitag geht es dann mehr um Deutschland, die Arbeitslosenquote in Deutschland, 6,3% haben wir aktuell. Ja, die Verbraucherpreise liegen dann auch noch vor, die Inflationsrate 2,3% aktuell, auch hier noch keine Prognose. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns auch so in die Richtung der 2,2 so langsam bewegen, dann so mehr oder weniger im Gleichschritt, im Gleichklang mit den Inflationszahlen aus der Eurozone. Ja, und damit sind wir mit den Zahlen durch und sind reif für das FedWatch-Tool Nummer 1, weil das schon mal ganz spannend ist, da gab es wieder Veränderungen, vielleicht zum Sonntag, beziehungsweise Montag dann. Und dann geht es weiter in die Charts. Ja, Ernüchterung im FedWatch-Tool. Sie sehen 32,8%, sehen nochmal eine Zinssenkung um 0,25 Punkte. Die meisten sagen 67,2, mehr oder weniger gleich, also 3,75 zu 4,0, so wie wir jetzt eben auch sind. Und ich habe hier mal so in die untere Leiste geschaut, da gab es ja tatsächlich irgendwann mal so die Messung, dass es auf 3,0 geht. Ich meine, wer kommt denn auf so eine Idee? Aber sei es drum. Also es verändert sich über die Zeit. Ja, Sie sehen, vor einer Woche war es noch umgekehrt. Jetzt hat sich das Verhältnis gedreht von Zinssenkung zu gleichbleibend. Und das ist natürlich eine gewisse Ernüchterung, die wir aber auch jetzt in den Charts sehen. Und das ist natürlich so der Punkt, und ich greife schon mal vor, ja, wenn Sie so durch die Presse gehen, alle sagen, Bitcoin, Krypto ist schon wieder vorbei, so weit würde ich beim besten Willen jetzt nicht gehen. Fakt aber ist, gerade Krypto ist natürlich stark auch davon abhängig, wie sich der US-Dollar entwickelt, genauso wie Gold. Ja, wobei Gold sich da schon so ein bisschen losgelöst hat, aber Krypto ist ja nach wie vor so eine Geschichte, wo man sagt, Risk on. Und dementsprechend Risk on bedeutet vor allem auch günstiges Geld. Ja? Und wenn die Zinsen eben nicht gesenkt werden, höchstwahrscheinlich, dann ist das Geld auch nicht günstiger. Ja, und den Rest kann man sich dann selber denken. Das ist aus meiner Sicht ein Teil der Wahrheit, was die Krypto-Situation momentan angeht. Den Rest machen wir dann gleich nachher in den Charts. Damit gehen wir direkt rein hier in den US-Dollar-Index und Sie sehen es, die Idee beim letzten Mal war, dass wir zumindest nochmal kurz runtertippen könnten an den 20er, um dann nochmal hochzulaufen. Das hat sich jetzt eigentlich erledigt, da sind wir ja vielleicht nochmal einen Tick runtergelaufen am Donnerstag, das ist jetzt nicht so wichtig zu beurteilen. Wichtiger ist, dass wir hier nochmal hochgelaufen sind, direkt eigentlich so in die Idee der 100 Dollar und es sieht momentan danach aus, ob es tatsächlich noch weitergehen könnte. Und da kann man sich erstmal den kleinen Durchschnitt 50 anschauen, den Simple Moving Average 50, auch wenn der jetzt hier nicht so wirklich eine große Bedeutung mal gespielt hat. Hier als Kreuz Unterstützung mit dem 20er im August, zu Ende August 21 mal. Aber ansonsten ging es ja die letzten Monate bzw. auch Jahre eher seitwärts. Da spielen die kleinen Durchschnitte eh nicht so eine Riesenrolle. Von daher, das kann man sich da mal anschauen, inwieweit hier was kommt. Und dementsprechend schiebe ich einfach mal hier diesen Widerstandsbereich ein bisschen weiter nach oben, also die Linie. Und deshalb heißt es ja auch Bereich, weil es der hier ist. Und Sie sehen, passt auch. Ja, da haben wir so ein paar höhere Punkte, wo der US-Dollar-Index dann reagieren könnte. Wenn wir auf die Stochastik schauen, die Stochastik, dann sind wir aber auch hier schon im überkauften Bereich gewesen. Jetzt bilden wir hier ein neues Hoch, oder fast noch nicht, aber wir sind dabei, ein neues Hoch zu bilden. Hier so in der Gesamtbewegung und auch eben, na gut, also ich klone das mal, so, damit wir uns das hier mit genauer anschauen können. So, das ist der Bereich. Ja, dass wir jetzt hier mit dem Durchbruch in diesem Bereich eben auch dann in den überkauften Bereich reinkommen, das würde dann auch passen, idealerweise halten wir uns dann auch ein bisschen auf. Aber es ist eben wirklich die Frage von der Dynamik her, ob der US-Dollar schafft. Momentan gehe ich davon aus, vor allen Dingen auch unterstützt von der Idee, dass wir eben dann keine Zinssenkung sehen und damit natürlich dann auch die Frage im Raum steht, vor allem wenn sich auch die Wirtschaft weiterhin stabil hält, warum sollte die Fed dann sofort die Zinsen weiter senken? Ja, das ist die große Frage, deshalb die Augen gehen auf die Wirtschaftsdaten, ich glaube, das liegt auf der Hand und damit ist auch hier diese Idee soweit zumindest von meiner Seite vom Tisch, weil wir eben jetzt sehen, dass der Markt sich mehr darauf jetzt einstellt, dass der US-Dollar eben zunächst mal keine Zinssenkung erfährt. Das ist so die Idee, die ich hier für den Dollar-Index habe. Und damit gehen wir direkt in den Euro zum US-Dollar, der eigentlich hier ja auch prädestiniert war, noch weiter zu fallen. Und es sieht danach aus, als ob er es auch tut. Ja. So, es war die Idee, dass wir hier jetzt schon noch in den überverkauften Bereich reingehen. Das hat es noch nicht geschafft. Also wir sind weiterhin neutral. Aber die letzte Woche war ja eigentlich noch so, dass man sagte, na gut, eigentlich könnte es ja noch aufgehen. Ja. Jetzt habe ich das hier nicht eingezeichnet, ja, aus gutem Grund. Aber es wäre schon so eine Möglichkeit gewesen, allein von der letzten Woche her, von der Kerze. Aber wir sind am 20er hängen geblieben. Ist immer ein ganz gutes Maß, mal zu schauen, was macht der Markt eigentlich an seinem eigenen Durchschnitt. Wir sehen, der 20er spielt immer mal wieder eine Rolle. Ja? Also das kann man dem Euro zum US-Dollar jetzt nicht absprechen. Dementsprechend passt das auch hier jetzt gerade. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung der 1,14. Ja, ich glaube, das lässt sich auch ganz gut ableiten. Deshalb schiebe ich das mal hier so dahin. Ich wäre jetzt auch mit einem weiteren Höhenflug des Euros vorsichtig, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Einfach aus dem Grund, weil jetzt die Augen nochmals auf der Fed liegen. Und das bedeutet im Endeffekt, dass hier der US-Dollar weiterhin eine gewisse Stärke zeigen sollte, zeigen dürfte. Und hier der Euro im Endeffekt, wie gesagt, mit 1,14 mal rechnen dürfte. Ob wir dann direkt nach oben wieder abprallen oder ob es dann tatsächlich noch ein bisschen weitergeht, das wird sich zeigen. Das lässt sich jetzt auch noch nicht wirklich einpreisen. Wir haben eine kleinere Unterstützung, die doch eine gewisse Relevanz hat bei 1,14. Dementsprechend rechne ich ja auch mit dem Abpraller. Der kann aber auch schon beendet werden hier in dem Bereich, wo wir momentan auch so ein bisschen zu kämpfen haben bei rund 1,1520. Und dann ist eben die Frage, ob wir dann hier so seitwärts sozusagen oszillieren, ob wir uns hier an den 1,14 halten oder ob wir mal durchbrechen. Und wenn wir durchbrechen, das wäre dann die Gefahr, dann ist 1,12 durchaus etwas, was man auch im Auge behalten sollte. Sie sehen, dann haben wir auch so einen Bereich, der ist dann irgendwo zwischen 1,1250 angesiedelt bis bei 1,1170. Und wenn es ganz blöd läuft, dann sind wir eben bei 1,10. Also sagen wir bei rund 1,12, so in dem Bereich. Das kann man sich dann immer weiter anschauen. Und dann kommt dann hier auch so langsam der Simple Moving Average 50 hinterhergezogen. Der könnte dann unterstützend wirken. Schauen wir mal, ob der hier auch eine Relevanz hatte. Ja, bislang nicht. Auch ein bisschen langsam. Aber hier irgendwann mal 2021 und auch davor. Ob wir jetzt das als Referenz nehmen wollen, das ist natürlich auch nochmal dahingestellt. Aber es zeigt uns zumindest, dass es eine gewisse Bewandtnis mit dem 50er hat. Ja, auf zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Und hier überrascht es nicht, dass auch hier der US-Dollar anzieht. Überproportional im Vergleich auch zu den anderen Werten. Das möchte ich jetzt auch so sagen, was eben auch daran liegt, dass der Yen eben zu einer gewissen Schwäche neigt. Grundsätzlich eben gut für mich. Ich werde ja nochmal nach Japan fahren für ein paar Tage im Dezember. Und da freue ich mich natürlich, dass ich hier nochmal einen kleinen Vorteil habe, weil ich bin ja Trader. Ich kann ja auch Dollar verdienen. Ja, so ist es ja nicht. Und dementsprechend ist das hier natürlich für mich persönlich ganz gut. Das ist für Sie jetzt nicht ganz so entscheidend. Aber das war die Idee auch beim letzten Mal, dass es doch durchaus nochmal raufgeht. Und jetzt sitzen wir hier an einer entscheidenden Stelle, die wir hier auch so ein bisschen flexibel hin und her bewegen können. Sie sehen es, ja, da ist man dann hier im unteren Bereich, am oberen Bereich und hier am obersten Bereich einer Gesamtzone. Und da sind wir jetzt so mittendrin oder laufen gerade so rein. Dementsprechend, ja, die Möglichkeit ist da, allerdings glaube ich nicht mehr dran. Die anderen Szenarien sind auch erstmal vom Tisch. Da ging es auch mal darum, dass wir so seitwärts laufen könnten, weil eben die ganze Frage mit dem US-Dollar und der Fed und der Zinssenkung ja doch sehr, sehr, sehr verhalten war. Dementsprechend hatte ich das auch damals so eingezeichnet. Die Frage ist beantwortet. Wir sind jetzt in dieser Woche aus diesem Dreieck ausgebrochen und es sieht danach aus, als ob es auch nachhaltig wäre. Das können wir dazu auch sagen. Und dementsprechend erfüllt hier das Dreieck auch seine trendbestätigende Funktion. Und wir haben einfach diese Konsolidierung, diesen Druck jetzt abgearbeitet und idealerweise bleiben wir jetzt auch oberhalb. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte sowas hier dann eben kommen? Das wäre sogar positiv und deutlich gesünder für den Markt, als wenn wir jetzt direkt durchballern. Ich formuliere es mal wieder drastisch, Sie kennen ja meinen Ausdruck mittlerweile hiervon. Und anders kann ich es manchmal auch gar nicht sagen. Ja, aber Sie sehen, dass wir hier jetzt durchaus die Möglichkeit haben, in den Bereich des Höchststands zu laufen, 162 Yen zum US-Dollar und vielleicht sogar höher. Das wäre so die Möglichkeit. Schauen wir mal, ob es reicht, denn nochmal, hier spielen die Wirtschaftsdaten eine Rolle. Da kommt jetzt einiges auf den Markt zu, was es zu verarbeiten gilt. Und dann kommt natürlich die Spekulation rein. Klappt es tatsächlich vielleicht nicht mehr zum Dezember? Okay. Aber klappt es dann vielleicht dann zum nächsten Termin? Das ist dann die Situation und dementsprechend muss man das hier genau beobachten, weil sich hier doch einiges ganz schnell wieder ändern kann. Und das gilt jetzt allgemein gesprochen auf alles, was mit dem US-Dollar zusammenhängt. Weiter geht's zum britischen Pfund und erwartungsgemäß natürlich hier geht das britische Pfund weiter Richtung Süden. Es hatte sich aber auch schon angedeutet, das ist eigentlich ganz interessant, es waren ja auch die Marktteilnehmer bislang immer noch der Meinung, ja doch, wir kriegen schon die Zinssenkung. Ja, Sie haben es gesehen, das hat sich ja vor einer Woche, war es ja noch andersrum. Zwei Drittel waren eher für die Zinssenkung, ein Drittel eher verhalten. Jetzt ist es umgekehrt, aber trotzdem ist der Markt hier ja nicht vom Fleck gekommen. Das heißt also, das britische Pfund hat ja schon jetzt wochenlang nicht davon profitiert, dass die Zinsen gesenkt werden könnten. Ja, und jetzt kommt die Ernüchterung. Die Idee beim letzten Mal war ja genau das, dass wir jetzt nach unten laufen. Aber mit der laufenden Ernüchterung sollte aus meiner Sicht eben jetzt auch der weitere Verfall des britischen Pfundes weitergehen. Jetzt nicht super weit, also ich lege mal die 1,2850 hier rein, aber doch immer noch weit genug. Und das ist relativ kritisch, weil wir damit natürlich wieder in so ein Niveau kommen, wo wir eigentlich schon seit Ewigkeiten drin sind. Und mit Ewigkeiten meine ich, ja, irgendwie 2023, Mitte 2023. Und das ist dann so irgendwann mal der Bereich, wo man sagt, na Freunde, so ein bisschen Bewegung wäre ja auch mal ganz gut. Man kommt einfach nicht wirklich vom Fleck. Auf der anderen Seite zeugt das natürlich auch davon, dass es eine gewisse Stabilität gibt im Währungsverhältnis Pfund zum zum US-Dollar, was die Wirtschaft natürlich auch ein bisschen planbarer macht und einige Sachen auch deutlich überschaubarer. Ja, das muss man eben auch sagen. Es wäre doch deutlich schwieriger, wenn eine Währung komplett fällt, ja, wie es zum Beispiel der japanische Yen so tut, oder eben, nee, der Euro ist es noch nicht, aber ja, ich glaube, Sie sehen das schon, oder auch der australische Dollar, den sehen wir uns ja gleich an. Das ist schon schwierig, ja, das ist auch schwierig für ein Land, und dementsprechend ist es jetzt hier auch von der Volkswirtschaft betrachtet und von der Gesamtökonomie jetzt auch nicht wirklich schlimm, wenn das Pfund sich eben in so einer Spanne bewegt, wo es eigentlich auch hingehen sollte, ja. So, damit gehen wir eben zum australischen Dollar, der wiederum einfach nicht weiß, wo er lang will. Ist auch eine gewisse Spanne, wo man sich bewegt, aber Sie sehen es, der australische Dollar ist eben traditionell schwach. Und das kann man eben sagen, schauen wir auf den Monatschart, da gab es mal eine Zeit, so um 2011, da war der australische Dollar extrem stark, ja, so ungefähr 1,10 US-Dollar zum australischen Dollar. Das hat sich über die Laufe der Jahre deutlich geändert. Und jetzt sitzt man hier im Endeffekt in so einer kleinen Minispanne drin. Die Spanne ist so klein, dass es schon fast die Frage, erlaubt ist, ob wir uns überhaupt noch dieses Währungspaar anschauen sollten oder ob wir nicht lieber was anderes nehmen sollten. Weil tatsächlich hier gibt es nicht mehr wirklich viel zu erzählen momentan, als dass ich das hier jede Woche hervorkramen müsste. Lassen Sie mir doch gerne mal wissen, was Sie davon halten, ja, den australischen Dollar zum US-Dollar einfach auszutauschen, und welchen Wert ich stattdessen mehr in den Fokus nehmen sollte. Und dann können wir das ja so machen. Ne, gucken wir uns an, wie das so läuft und wie das dann ankommt. Und dann kann ich ja so ein bisschen hin und her springen, wenn da was ist, so wie ich es beim Öl ja im Endeffekt auch mache. Also viel mehr kann ich hier zum australischen Dollar auch nicht sagen. Was soll ich Ihnen hier als Prognose reinzeichnen? Da ist nicht viel zu holen, wenn man hier nicht wirklich intraday unterwegs ist, was für Sie in Europa jetzt auch nicht unbedingt verlockend ist, ja, weil die Handelszeit da, wo eigentlich was so sein sollte, ja doch eher auf die australische Zeit gelegt ist, die äußerst ungünstig ist für Europa. Dementsprechend geht es direkt weiter zum US-Dollar, zum kanadischen Dollar. Und jetzt sehen wir hier, dass wir hier seit 3 Wochen, also in längerer Zeit, also seit Oktober eigentlich, in einer ganz, ganz eng Spanne unterwegs sind. Da gibt es mal einen Ausbruch nach unten hier, einen Ausbruch nach oben da. Aber das, was ich hier jetzt eigentlich so überlegt hatte, vor geraumer Zeit, nämlich Anfang des Monats, dass es hier doch nochmal nach oben gehen könnte, das wurde ja schon in dieser laufenden Woche dann korrigiert. Also die Idee war weg. Ja, und jetzt bleibt eigentlich momentan nur so die Idee, dass wir uns mal in die Richtung 1,4150 bewegen könnten mit dem US-Dollar. Aber irgendwie, ja, und dann über die Zeit aus dieser, ja, können wir uns aus diesem kleinen Kanal rausbefreien? Momentan sieht es sich danach aus. Ja, wir haben doch relativ starken Widerstand. Ja, hier bei 1,4150, 50, so in dem Bereich. Und der muss erstmal überwunden werden. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest mal dann nochmal abprallen, um nochmal Luft zu holen. Vielleicht dann an der Unterkante dieser Range. Oder vielleicht dann irgendwann mal auch der 20er kommt, oder zumindest auch der 50er dann halten könnte. Ja, denn da sitzen wir gerade drauf, dass wir dann eben endlich durchstarten. Aber das wird sich zeigen. Momentan kleben wir halt am Widerstandsbereich, der zwar klein ist, ja, kommt aus diesem Hoch von der Woche vom 12. Mai, aber wir haben den 50er, der stützt. Wir haben eine gewisse Pattsituation. Es ist aber auch ganz spannend zu sehen, dass irgendwie der Yen deutlich zurückfällt gegenüber dem US-Dollar, dass auch das Pfund sich nicht wirklich behalten kann. Der kanadische Dollar hingegen doch eine gewisse Stärke hat. Und das finde ich auch mal ganz spannend, ja, diese verschiedenen Wirtschaftszonen dann letzten Endes auch mal zu vergleichen. Ja, da sehen wir schon, wo es vielleicht so ein bisschen stabiler läuft. Ich will nicht sagen, dass die Wirtschaft in Japan am Boden liegt. Der Nikkei spricht eine andere Sprache von, und was ich so sehe und höre, ist definitiv nicht so. Aber der Yen ist halt schwach, grundsätzlich schwach. Und das liegt eben stark an der Historie, und das hat eben im Endeffekt der kanadische Dollar nicht. So, damit gehen wir in den Schweizer Franken, und hier ist der US-Dollar mal wieder davon gekommen. Ja, die Idee war ja auch, ja, vor 2 Wochen, dass es nochmal rauf geht, dann runter geht. Ja, irgendwie ist es auch runtergegangen, aber es ist auch sofort wieder hochgegangen. Das heißt, man darf jetzt für sich sagen, rund 80 Rappen ist hier tatsächlich der Bereich, auf den es ankommt. Punkt. Könnte der US-Dollar noch ein bisschen höher gehen? Auf rund 81,50, klar. Ja, das glaube ich, das lässt sich hier jetzt schon leicht sagen. Aber es ist halt schwer jetzt zu sagen, dass er deutlich anziehen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass er sich hier so ein bisschen aus der Affäre zieht, aber sich nicht wirklich nachhaltig lösen kann aus den rund 80, 82 Rappen. Ja, dazu ist der Schweizer Franken einfach zu stark und machen wir uns nichts vor, wenn es dieses Mal keine Zinssenkung gibt, dann gibt es vielleicht nächstes Mal eine Zinssenkung. Ja, und sitzt man wieder in der Situation und dementsprechend ist alles das, was wir sehen, und das ist eine Grundsatzsituation, alles, was wir sehen in Bezug auf den US-Dollar, ist im Endeffekt nur Geplänkel bis zur nächsten Zinssenkung. Ja, also jede Bewegung hat hier aus meiner Sicht momentan nicht wirklich den nachhaltigen Effekt für den US-Dollar, sondern ist eigentlich nur die Situation, dass der US-Dollar sich weiter hoch bewegt, um dann von dort aus weiter wieder runter zu fallen, was ja für ihn auch ganz interessant sein kann, dann nachher für mittelfristige Trades. Damit gehen wir ins Gold. Ja, Gold weiß momentan nicht so richtig, wo die Reise lang gehen soll. Beim letzten Mal war ja noch die Idee, ja klar, das war's, jetzt gehen wir deutlich rauf und jetzt gehen wir den Tageschart auf, weil das doch ganz spannend ist. Ja, Sie sehen es hier Montag, Dienstag, Mittwoch, hier habe ich das Video gemacht, ja, da am Abend irgendwann oder morgen, glaube ich sogar, also relativ zeitnah. Dann dachte ich, okay, von hier aus gesehen sollte es ja passen. Tat es aber nicht. Dann der Donnerstag mit der Wende und jetzt quält man sich hier so in einer seitlich gelagerten Bewegung zwischen dem 20er und dem 50er lang. Sie sehen aber auch, der 50er, der spielt hier am Tag auch eine gewisse Rolle. Ja, also ist jetzt nicht völlig unbedeutend, aber ist jetzt auch nicht so, dass man dann eine Garantie, einen Garantiezettel daran hängen hat. Aber es ist durchaus wichtig, darauf zu schauen. Sie sehen, dass der Markt wieder abgeprallt ist. Jetzt ist natürlich die große, große Frage, läuft der Markt jetzt endlich wieder nach oben? Also kann Gold durchstarten oder eben nicht? Das lässt sich hier noch nicht wirklich ableiten, weil Sie sehen, es geht rauf, dann wird hier wieder runterverkauft. Momentan kann ich mir am ehesten vorstellen, dass wir uns hier in so einer engen Spanne bewegen, bis wir uns dann so langsam Richtung Fed-Sitzung bewegen, wo man dann sagt, nee, okay, es gibt momentan keine Zinssenkung, was dann wiederum Gold etwas belasten könnte, aber auch nicht über die Maßen. Da wäre ich jetzt auch nicht so super skeptisch, dass Gold hier jetzt in sich zusammenbricht, aber es könnte zumindest momentan etwas gebremst werden. Der ganze Bereich um rund 4.000 US-Dollar, mehr oder weniger, ob wir jetzt über 3.900 oder 4.050 oder was auch immer reden, das spielt jetzt nicht die große Rolle. Aber dieser gesamte Bereich ist jetzt wichtig. Warum? Achtung, Sie kennen es, deswegen. Ja. Und das ist das, was wir hier sehen. Das Doppeltop, das ist die große Gefahr. Hier an der Stelle, da kommt es drauf an, wie verhält sich hier der Markt, wie verhält sich das Gold hier. Ich meine, wir sind schon in dem Bereich Richtung Überverkauf zu laufen, zwar noch neutral, deutlich neutral, aber ja, wenn es hier nochmal runtergeht, dann wäre hier die Situation, dass wir eigentlich auch schon entsprechend überverkauft wären. Und dann müsste man, schauen, ob das da nicht tatsächlich reicht und wir hier vielleicht so einen Fehlausbruch sehen. Also Vorsicht auch an der Stelle. Ja, das kann durchaus passieren, um dann von dort aus wieder nach oben zu laufen. Und die langfristige Situation, machen wir uns nichts vor, ist nach wie vor positiv. Aus meiner Sicht momentan, das ist das, was ich mir hier fürs Gold entsprechend so zurechtlegen kann. Und ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Ich glaube aber, das ist relativ plausibel, gerade wenn man auf den Tageschart schaut. Ja, und da muss man jetzt eben schauen, was der Markt daraus macht. Und damit gehen wir ins Silber. Und das Silber, tja, das Silber ist schwierig. Warum? Weil wir hier, und Sie sehen es, Fehlausbruch haben nach oben, der sofort wieder abverkauft wurde. Und von der Divergenz, die wir sehen, der bearischen Divergenz, will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Ja? Also das Hoch hier wurde schon noch abgebildet, aber eigentlich auch nicht wirklich im Vergleich zu dem hier. Ja, Sie sehen, da waren wir im überkauften Bereich deutlich. Dann kam das neue Hoch, aber die Stochastik ist schon heruntergelaufen und bleibt auch im neutralen Bereich. Völlig unabhängig davon, dass wir ein neues Hoch hier gemacht haben beim Silber, interessiert hier niemanden. Heißt also, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hier so anlegen soll. Ja, das zumindest nicht. Den. Ja, aber Sie sehen es, im Endeffekt lege ich das einfach mal so rein, ja, zur Verdeutlichung. Wir haben eine bärische Divergenz und die ist schwierig. Die positive Nachricht ist, bei 45 Dollar, 45,50, sowas in dem Bereich, liegt die erste Unterstützung hier auf dem Weg, falls es schief gehen sollte. Ja, falls es eben doch nicht klappen sollte mit dem weiteren positiven Verlauf. Ja, das heißt, dass wir hier eben durchaus die Situation haben. Ansonsten geht hier das gleiche wie fürs Gold, dass wir hier eben höher gelaufen sind mit der Situation. Ja, also gleiche Situation hier bei rund 45 Dollar. Entscheidet es sich, was mit dem Silber ist. Falls es hier tatsächlich runtergehen sollte, dann, das sieht es momentan nicht aus, aber falls es hier wirklich runtergehen sollte, dann könnte die Möglichkeit hier sein, einen Fehlausbruch zu sehen. Also auch hier an der Stelle Vorsicht. Ja, das würde dann so aussehen. Ja, muss man eben sehen. Also das muss man beurteilen. Fakt ist momentan, hier ist bei rund 54 US-Dollar eine Barriere. Offensichtlich eine deutliche Barriere. Wir schauen auch hier mal in den Tageschart rein. Hier wird es nochmal deutlicher, wie sich eben hier dieses Doppeltop aufbaut. Und hier ist keine bärische Divergenz im Tageschart im Übrigen. Ja, das ist auch mal ganz wichtig. Das neue Hoch wurde nachvollzogen im Wochenchart, ist es aber da. Also das ist die Situation. Hier haben wir das eine Hoch, da gab es eine bärische Divergenz zuletzt. Die wurde jetzt aufgelöst, die haben wir jetzt nicht mehr im Tageschart. So, das ist die Situation. Und wenn man beides zusammenlegt, ist natürlich dann die Frage, was wiegt mehr, der Tageschart oder der Wochenchart? Und es ist natürlich immer der Wochenchart, immer das längerfristige Zeitfenster, das größere Gewicht. Aus Tageschartbasis, relativ leicht hier rauszulesen, sehen wir jetzt im Endeffekt eine Seitwärtsbewegung. Die kann man ein bisschen enger ziehen, keine Frage. So, in dem Bereich bewegt sich das auf Tageschartbasis, also zwischen rund 53,50, wenn man es ein bisschen enger zieht, und rund 47 Dollar. Da bewegt sich das Silber momentan seitwärts mit der Gefahr nach unten rauszufallen, mit der noch größeren Gefahr, mit einem Fehlausbruch nach unten rausgefallen zu sein, um dann wieder nach oben zu laufen, zumindest mal in diese Seitwärtsbewegung rein. Das ist das, was wir hier momentan sehen. Und damit geht es direkt zum Bitcoin. Ich weiß, viele sind gespannt und fragen sich, Moment mal, was ist jetzt eigentlich hier mit dem Bitcoin? Ist jetzt alles vorbei? Nein, und ich habe schon beim letzten Mal auch über die 90 US-Dollar gesprochen, auch wenn ich da doch recht zaghaft war, weil ich weiß, manchmal kommen dann Kommentare, die mir jegliche Kompetenz absprechen wollen. Fair enough, ja, es ist aber auch eine gewisse subjektive Komponente dabei, das bleibt ja nicht aus. Wenn wir über die Zukunft sprechen, wir können ja nur über Wahrscheinlichkeiten sprechen, aber die Wahrscheinlichkeit war eben da, insbesondere mit dieser Kerze hier der Vorwoche plus dem Bruch der Unterstützung, die ja doch relativ wichtig war, bei rund 100.000 Dollar. Und zwar nicht nur wichtig über die Situation, dass es eben eine Unterstützung ist, sondern auch über diese psychologische Schwelle. Und wenn die fällt, ja, das sagte ich ja auch, dann sehen wir eben ziemlich zügig die 90.000 Dollar. Jetzt ist die Frage aller Fragen, reicht das jetzt? Ich glaube nicht. Das ist das, was wir hier an der Stelle schon so sagen können. Ja, wir sehen jetzt hier so eine Art Spinning Top in der Entstehung im beginnenden überverkauften Bereich. Ja, soweit passt das. Aber, es mag nochmal hochgehen an die 100.000 Dollar. Aber wie das immer so ist, es ist eben hochgradig viel Spekulation im Bitcoin, in den Kryptos und damit auch viele zittrige Hände. Und ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt mal auf die 100.000 geht, nochmal wieder an die psychologische Schwelle, dass dann eben auch einige zittrige Hände, ja, wie die Blätter vom Baum, den Bitcoin fallen lassen. Ja, und das ist die Situation. Deshalb, ich wäre jetzt an der Stelle nicht überrascht, wenn von 100.000 über die 90, 80 dann auf die 75.000 US-Dollar fallen würden. Und ich bleibe dabei, ich hatte es ja schon mal nur angedeutet, war mir aber dann doch zu unsicher, um das einzutragen. Ich bleibe dabei, sollten die 75.000 Dollar erreicht werden, dann ist das eine Marke, wo aus meiner Sicht noch, also aktuell jedenfalls, Bitcoin-Freunde sagen, okay, wenn es wieder auf die 150.000 gehen, also wieder, sondern wenn es auf die 150.000 gehen sollte, hey, dann hätte ich dann ja schon mal wieder verdoppelt. Die Chance hatte ich vorher nicht. Und dass dann einige Bitcoin-Freunde anfangen sollten, spätestens bei 75.000 Dollar, na, roundabout, also in dem Bereich, anfangen sollten, erste Satoshi wieder einzusammeln. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Und ja, dann kann man sagen, na gut, vielleicht wären es dann auch 63, 65, 70.000 US-Dollar. In dem Bereich sind so 2.000, 3.000 Dollar auch nicht so entscheidend. Irgendwann werden sie es dann wieder, aber in dem Bereich ist das jetzt durchaus hier so ein bisschen Verfügungsmasse, formuliere es mal so. Aber das ist die Gefahr, dass wenn wir nochmal hochlaufen, dass dann eben die zittrigen Hände anfangen, Bestände abzugeben, nicht nur Satoshi, sondern Bitcoin abzugeben, Gewinne mitzunehmen. Und dass der Bitcoin dann eben von den 125.000 auf 75.000 fällt, 50.000 Euro, nicht Euro, aber Dollar, was fast wiederum das gleiche ist, also 50.000 US-Dollar entsprechend verloren hat, was viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte. Und dann ist eben die Frage, wie groß ist das Interesse noch, wie hungrig sind die Bitcoin-Freunde auf neues Material und wie vertrauensvoll ist der Markt dann auf die weitere Entwicklung? Das ist die Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Die Fed wird sicherlich eine Rolle spielen dabei. Ich glaube, auch das liegt auf der Hand. Und dementsprechend wäre ich jetzt an der Stelle mit Long-Position beim Bitcoin vorsichtig. Es sei denn, sagen, na, das Geld muss gerade weg. Ich muss es einfach irgendwo hinlegen. Ich habe mir den Bitcoin rausgesucht und ich kaufe jetzt. Aus meiner Sicht kann es aber noch günstigere Preise geben. Und das Gleiche gilt im Endeffekt auch für Ethereum. Ja, also hier sind wir genau an der Stelle des 50er durchgebrochen. Wir sehen jetzt so eine Art Spinning Top im Aufbau. Wir kommen so langsam in den überverkauften Bereich. Und die Möglichkeit wäre jetzt tatsächlich, und das schiebe ich jetzt einfach nur eine Woche weiter, dass Ethereum sich von hier aus ein gutes Stück erholt, aber mehr auch nicht. Ja, dass es eben nur eine Erholung ist und dass wir uns dann eben nochmal ausgehend ja, von einem dieser entsprechenden Widerstandspunkte und jetzt wird es wieder Zeit für eine entsprechende Widerstandslinie, die wir hier reinlegen können, ja, dass wir hier so in dem Bereich, ja, mehr oder weniger, in dem Bereich nochmal dann abprallen. Und offen gesagt, wenn Ethereum tatsächlich nochmal in die Richtung 4.000 US-Dollar gehen sollte, wäre das schon ein deutliches Zeichen von Stärke. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass es dahin geht, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir schon deutlich früher hängen bleiben sollten, nämlich im Bereich 3.500 Dollar, wenn nicht sogar tatsächlich nicht noch ein bisschen tiefer. Das ist die Situation, mit der wir hier momentan zu tun haben. Ja, danach sieht es aktuell aus und die Frage ist natürlich, reicht das? Was passiert dann, wenn wir hier abprallen bei rund 3.500 oder vielleicht sogar 3.800 US-Dollar? Reichen dann die 2.700 oder könnte Ethereum dann tatsächlich noch ein bisschen weiter fallen? Und das passt natürlich dann auch zum Bitcoin. Damit haben wir dann nämlich die Situation, dass auch der gesamte Bereich um rund, machen wir uns jetzt vor, 2.000 US-Dollar wieder in den Fokus kommt und Sie sehen, das kann man dann so ein bisschen sich zurechtlegen, zurechtbiegen, ja, dass wir hier dementsprechend rund 2.000 US-Dollar durchaus auch sehen könnten, womit wir wieder nicht nur eine Verdopplung vor Augen haben, sollte der Markt vorüber dann von dort aus wieder nach oben kommen, sondern mehr als das, was durchaus interessant sein könnte für diejenigen, die sich eben auch weiterhin mit Ethereum beschäftigen wollen. Alles in allem aber, und damit können wir auch Ethereum beenden, ist der ganze Bereich unterhalb von 5.000 US-Dollar, 4.800, so in dem Dreh, durchaus eine absolut ernstzunehmende Widerstandszone. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt hier gezeigt und es ist auch eine Überraschung. Es ist eine Überraschung, dass wir nach dieser Rallye, die ausgehend seit Mitte des Jahres, direkt an dem Punkt eben auch so vehement abprallen, dass man im Endeffekt wieder da ankommt, wo man losgegangen ist. Ja, das sehen Sie hier. Wir sind wieder da, wo wir im Juni gestartet sind. Ja, auf geht's zu Solana. Hier ist die Seitwärtsbewegung ja noch deutlicher zu sehen. Jetzt ist natürlich die große Frage, reicht es hier jetzt mit rund 124, 25, 130 US-Dollar oder geht es noch tiefer? Diese Frage lässt sich jetzt natürlich, genauso wie bei den anderen, nicht abschließend beantworten. Was jetzt als nächstes anstehen könnte, ist die Situation, dass wir hier ja nochmal zurücklaufen könnten in einen gewissen Widerstandsbereich. So, und das nehme ich mal einfach hier die Mitte dieser Spanne zwischen 200 und 125 Dollar. Da liegen tatsächlich auch so einige Punkte, die wir hier identifizieren können. Die Mitte passt ganz gut. Das ist der Bereich, wenn es für Solana gut läuft, das Solana nochmal an rund 100, sagen wir 170 Dollar, mehr oder weniger 178, 71 Dollar laufen könnte, um dann weiterhin im Zuge einer etwas schwächeren Kryptozeit abzuprallen und sich idealerweise in dem gesamten Bereich um 120 US-Dollar zu bewegen. Idealerweise fällt Solana nicht durch. Das muss ich hier an der Stelle ganz klar sagen, denn sollte Solana durchfallen, dann wird es schwierig. Dann sehen wir nämlich als nächstes den Bereich um die 100 Dollar. Ja, das ist das Tief hier, das wir irgendwann mal im April gemacht hatten. Also um die 100 Dollar, jetzt sind wir über 105, weil jemand auf die 100 Dollar, psychologisch wichtige Marke natürlich auch. Ja, und darunter kommt dann nicht mehr viel. Ne? Darunter liegen wir dann bei 77, 75 Dollar. Ja, und dann wird es irgendwann mal auch eng für Solana, weil dann sind wir eben wieder in dem Bereich, wo man sich 2023 lang bewegt hat und sich auch mühsam rausgearbeitet hat. Ja, und das ist im Endeffekt die Situation, die wir hier so sehen. Hängt aber auch viel und stark davon ab, wie geht es bei der Fed weiter. Ja, was heißt es für die Zinsen? Gibt es wieder Geld zum Spielen, in Anführungszeichen? Gibt es Geld für Spekulation? Gibt es mehr Risk on oder gibt es mehr Risk off? Das ist die Frage, die wir bei Krypto insgesamt sehen. Risk off könnte dann heißen, man geht wieder verstärkt ins Gold. Ja, deshalb hält Gold sich eben auch noch recht wacker und recht tapfer, gerade im Vergleich zu dem kleinen Gold, dem Bitcoin, ja, der noch richtig abgegeben hat. Und auch die anderen entsprechenden Währungspaare dürften dementsprechend auch noch an dieser Frage hängen, je nach Fasson. Ja, jetzt ist der Schweizer Franken eher risk-off, wie man sieht. Aber im Großen und Ganzen, es ist dann dementsprechend halt die Situation, dass wir hier A mit den Wirtschaftsdaten und B mit den, ja, mit der Fed-Sitzung doch einiges an Überraschungspotenzial haben und der Markt ist momentan alles einpreist, aber offensichtlich schon so seine Meinung gebildet hat. In dem Sinne, ich hoffe, Sie haben ein wunderbares Wochenende, denn das steht jetzt bevor. Ich mache mich auf den Weg nach Bali morgen, werde da ein paar Tage verbringen. Ich brauche Ruhe. Ja, ob ich das auf Bali finde, wird sich zeigen, aber ich gebe mir Mühe. Ich werde berichten und ich hoffe, wir sehen und hören uns dann wieder am Montag mit der Marktwoche. Bis dann erstmal alles Gute, Ihr Wieland Aalt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bindungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.